Ja, herzlichen Dank für alle Gebete. Ich bin gut angekommen hier. Meine Mutter hat einen tollen alten Toyota, ist fast so alt wie ich. Nein, nicht ganz. Er hat Allrad und darum war es wirklich ein Traum zum Fahren. Ich bin sehr gerne raufgefahren, fahre sehr gerne im Schnee, genieße den Winter. Und ein bisschen winterlich, gell, ist vielleicht auch das Verhältnis zwischen der EU und Großbritannien. Vielleicht sollte ich noch fragen, versteht jemand kein Schweizerdeutsch, darf es mutig bekennen, mit Hand erheben? Machen wir weiter mit Schweizerdeutsch. Ein bisschen frostig scheint mir die Atmosphäre. Ihr habt es euch mitbekommen, am 15. Januar ist so eine Abstimmung gewesen. Das britische Parlament hat darüber müssen abstimmen, wenn sie den Austrittsvertrag, so ein bisschen Entscheidungsurkunde zwischen Großbritannien und der EU annehmen oder nicht. Und das Parlament hat gesagt, nein, wenn wir nicht. Und jetzt ist wieder alles offen. Man weiß nicht so klar, ja, wie geht es eigentlich weiter. Gibt es mal einen Vertrag oder gibt es einen Austritt ohne Vertrag? Und klar ist eigentlich nur, 2016 hat es einmal eine Abstimmung gegeben und 52% der Briten haben gesagt, wir wollen austreten, also eine ganz knappe Mehrheit. Wenn man heute würde fragen, sieht es anders aus. Aber auf jeden Fall muss jetzt ein Austritt geben und sie sind am Verhandeln und die Zeit drängt, weil ich glaube Ende März sollte der Austritt sein. Also es bleibt nicht mehr viel Zeit und es scheint schwierige Verhandlungen zu sein, ein schwieriger Vertrag. Gleichzeitig ist auch die Schweiz am Verhandeln, das ist vielleicht auch mitbekommen, ein neues Rahmenabkommen und uns gesagt, als Liechtenstein, die sind im EWR, die müssen nicht verhandeln, dafür müssen sie einfach alles übernehmen. Also die Schweiz ist da am Verhandeln mit der EU und da hat man das Gefühl, mit dem Rahmenabkommen, es ist mühsam, es ist zäh, es ist eine schwierige Verhandlung, ein schwieriger Vertrag, es ist so wie ein gordischer Knoten, man probiert mit dem Scherli irgendwie den Knopf zu lösen, aber es geht nicht vorwärts und ganz entspannter Vertrag finden wir im Alten Testament. Etwas, was mich sehr überrascht hat, als ich das gelesen habe. Und ich lese euch gerne die Geschichte vor. Es wird uns nämlich erzählt, wie ein Philisterkönig, der König Abimelech, einen Vertrag mit dem Abraham abgeschlossen hat. Also eine sehr spannende Geschichte. Wer mitlesen möchte, steht im ersten Buch Mose, also ganz vorne im Alten Testament, im Kapitel 21, ich lese einmal ab dem Vers 22, was das da für ein Vertrag ist. Da heißt es, ein Vertrag zwischen Abraham und Abimelech. Damals kam Abimelech mit seinem Heerführer Pichol zu Abraham und sagte zu ihm, ich sehe, Gott steht dir bei und lässt dir alles gelingen, was du tust. Darum schwöre mir jetzt bei Gott, dass du an mir und meinem Sohn und allen meinen Nachkommen nicht treulos handeln wirst. Ich habe dir nur Gutes erwiesen. Handle du nun ebenso an mir und an dem Land, in dem du als Fremder lebst. Das schwöre ich dir, sagte Abraham. Er beklagte sich aber bei Abimelech darüber, dass dessen Knechte ihm einen Brunnen weggenommen hatten. Ich weiß nicht, wer das war, sagte Abimelech. Du hast mir bisher nichts davon gesagt. Ich höre heute zum ersten Mal davon. Abraham gab Abimelech Schafe, Ziegen und Rinder und sie schlossen einen Vertrag. Dann sonderte Abraham noch 7 Lämmer aus seiner Herde aus. Was sollen diese Lämmer? Fragte Abimelech. Abraham erwiderte, die musst du von mir annehmen. Damit bezeugst du, dass ich den Brunnen gegraben habe und er mir gehört. Der Ort erhielt den Namen Beersheba, weil Abraham und Abimelech hier einen Vertrag mit einem Schwur bekräftigt hatten. Nachdem sie in Beersheba den Vertrag geschlossen hatten, kehrten Abimelech und sein Heerführer Pichol in das Land der Philister zurück. Abraham aber pflanzte in Beersheba einen Tamariskenbaum und rief im Gebet den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. Lange Zeit lebte Abraham als Fremder im Land der Philister. Also in dem spannenden Text finden wir zum einen der König Abimelech, ein alter Bekannter für die, die Abraham-Geschichte ein bisschen kennen. Er gehört zu den mächtigsten Leuten in der Umgebung. Er ist der Philisterkönig, er ist so quasi der grosse Macker. Wir wissen nicht so genau, wie gross ist sein Volk war. Auf jeden Fall merken wir, er kommt mit einem Heerführer, mit einem Pichol, also einem Heerführer, einem General. Und wenn ein General da ist, sollte es wahrscheinlich auch ein paar Soldaten geben, weil sonst macht es ja gar keinen Sinn, wenn man einen General hat. Also es scheint, wie da der König ein Heer hat. Er hat Soldaten, er hat einen Heerführer. Und auf der anderen Seite finden wir den Abraham, der da einen Vertrag schliessen soll. Und es steht im Text, er ist immer noch ein Ausländer, so ein bisschen mir so einen reingeschmeckten. Einer, im Liechtenstein sagt man, ist einer, der keine Ohrenmarken hat. Einer, einer, der nicht dazugehört. Einer, der zugezogen ist. Und er hat nicht mal ein eigenes Haus. Also er ist noch nicht mal sesshaft geworden. Er lebt immer noch im Zelt und ist schon älter. Ist das normal? Gell? Zieht er mal dahin, mal dorthin. Er ist schon über 100 Jahre alt. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn er am Morgen aufgestanden ist, jetzt mal da zwickt. Also wirklich schon ein bisschen älter. Und ich denke, wahrscheinlich auch psychisch ein bisschen angeschlagen. Weil gerade vorher lesen wir die Geschichte, wo er sich trennen von seinem Sohn, vom Ismael. Er hätte ihn müssen verabschieden und hat auch müssen seine Nebenfrau verabschieden. Die Hagar hat sie müssen in die Wüste schicken. Und ich glaube, das hat ihm zu denken gegeben. Ich glaube, das ist nicht einfach so spurlos an ihm vorbeigegangen. Und was ihn sicher auch erinnert hat, gell, als er den König gesehen hat, Rabbi Melech, hat er sich sicher auch erinnert, dass er den König eigentlich mal beschissen hat. Also, als er angekommen ist im Philisterland, hat er seiner Frau gesagt, hey, du bist immer noch so schön, ich habe Angst, der König könnte dich wollen und nachher mich umbringen. Also sag doch dem König, du sagst die Schwester von mir. Und so haben sie es gemacht, sie haben den König beschissen und der König hat Zara in sein Harem aufgenommen und mitten in der Nacht hat aber Gott mit dem König geschumpft und gesagt, hey, was machst du eigentlich, was soll das? Und er hat Angst bekommen und am nächsten Morgen hat er Abraham zur Rede gestellt. Der König Abimelech hat dem Abraham gesagt, warum hast du uns das angetan? Was haben wir verbrochen, dass du mich und mein Volk in solch große Schuld hineinziehst? Wie du dich mir gegenüber verhalten hast, war wirklich unerhört. Was hast du dir nur dabei gedacht? Und genau der König Abimelech, er kommt jetzt zum Abraham und sagt, hey, komm, machen wir doch einen Vertrag. Und rein menschlich denkt, ist eigentlich klar, es ist fast logisch, wer bei diesem Vertrag die schwächere Partei ist. Wir merken es auch in den Verhandlungen mit der EU. Gell? Man hat das Gefühl, ja, die kleine Schweiz, die hat nicht so einen langen Hebel. Die EU, die sitzt am längeren Hebel. Die kann sagen, ja, tu, was, wenn ich das Rahmenabkommen nicht will? Ja, dann streichen wir halt die eure Börsenäquivalenz, was auch immer das ist. Gell? Also, mich betrifft es nicht so, gell? Ich habe keine Aktien, aber anscheinend, gell, ist es eine Katastrophe. Die sitzen irgendwie am längeren Hebel. Die können Druck machen und sagen, ja, also wenn das euch nicht passt, dann bitte, unsere Geduld ist langsam am Ende, dann machen wir halt irgendwas. Gell? Man merkt, die sitzen irgendwie am längeren Hebel und so läuft es oft bei Verhandlungen, ich glaube auch mit der EU und Großbritannien. Gell? Das ist nur ein Ländchen, das da austritt, sicher ein grosses Reich, aber ich habe das Gefühl, die sitzen am längeren Hebel und so läuft es oft mit Verträgen. Die am längeren Hebel sind, die diktieren den Vertrag, die sagen, wie es läuft. Und umso erstaunlicher, dass der Abimelech mit seinem Feldherr zum Abraham kommt und sagt, hey komm, machen wir doch einen Vertrag miteinander. Er sagt dem Abraham, ich sehe, Gott steht dir bei und lässt dir alles gelingen, was du tust. Darum schwöre mir jetzt bei Gott, dass du an mir und meinem Sohn und allen meinen Nachkommen nicht treulos handeln wirst. Also es klingt für mich fast so ein bisschen wie der Angst hat vor dem Abraham. Er sagt, hey, ich habe gemerkt, du bist ein Mann, der gesegnet ist. Ich habe gemerkt, du hast etwas Besonderes. Und Abraham, schwör du mir jetzt, dass du und deine Nachkommen, dass alle, die nach dir kommen, es gut meinen mit mir. Du musst mir schwören. Das ist eigentlich ein komischer Vertrag. Der Abraham ist 100 Jahre alt und er sagt, dass du dem gut schaust zu meinem Kind, meinem Grosskind, meinem Enkelkind. Ich denke, der Abraham, er wird wahrscheinlich nicht einmal die Grosskinder mehr erleben. Und die Urgrosskinder sowieso nicht mehr. Also was soll der 100-Jährige schwören, dass er es gut meint mit den Grosskindern und Enkelkindern? Eigentlich ein ganz komischer Vertrag, weil eigentlich ist die Chance wirklich gross, dass der Abraham irgendwann dann stirbt und die Urgrosskinder gar nicht mehr erlebt. Und dann wäre eigentlich ja nur noch der Isaac übrig. Aber der Isaac, wir wissen es, der ist immer noch ein Kind, der ist harmlos. Und eigentlich hat man das Gefühl vom Text, eigentlich müsste es umgekehrt laufen. Eigentlich hätte der Abraham sich Sorgen machen, sich müsste überlegen, ja, ich bin schon ein bisschen älter, was ist eigentlich, wenn ich stirb? Was passiert mit meinem Sohn? Er ist ja erst ein Kind. Was passiert mit meinem Sohn? Und vielleicht sollte ich mich absichern beim Abimelech. Ich sollte vielleicht einen Vertrag machen mit ihm und ihn bitten, hey, wenn ich stirb, bitte greif meine Sippe nicht an, lass meinen Sohn am Leben. Eigentlich hätte es doch viel eher so müssen laufen. Wir merken auch im Gespräch, sagt der Abraham, hey, Deine Leute übrigens, also nebenbei bemerkt, gell? Deine Leute, die haben mir einen Brunnen geklaut. Ich habe den gegraben, sie haben ihn einfach geklaut. Und das ist nicht so nett gewesen. Und der Abraham merkte, eigentlich müsste sie einen Vertrag machen mit ihm. Er hat es eigentlich nötig, sich beim Abimelech abzusichern. Aber trotzdem ist es der mächtige Philisterkönig, der zum Abraham kommt. Und der Abimelech, ich glaube, er hat weniger Angst gehabt vor dem Abraham, sondern ich glaube, er hat einfach gemerkt, hey, da ist ein Gott, der hinter dem Abraham steht. Und der Gott, der steht hinter dem Abraham und er lässt ihm einfach alles gelingen. Das ist vielleicht so wie gell, so ein Dr. Oetker Gelinggarantie. Das haben wir es vor jemandem gemailt, gell, er hat ein Dr. Oetker Rezept ausprobiert und sagt voll in die Hose. Also, Dr. Oetker ist halt wirklich nicht so, gell, ist nur ein Symbol. Gottes Gelinggarantie ist noch besser. Und der Philisterkönig, er merkt alles, was der Abraham anpackt, das klappt einfach. Gott lässt das gelingen. Und es hat einen tiefen Eindruck auf den Abimelech gemacht. Ich glaube, er hat das Leben von Abraham sehr genau beobachtet. Genau geschaut, was macht er? Was tut er? Wo ist er? Muss ich eingreifen? Muss ich handeln? Was ist es für einen? Und er hat sicher auch mitbekommen, was seine Frau Zara im hohen Alter kommt. Ihm noch ein Kind über. Ich glaube, das hat ihn noch zum Staunen gebracht. Hat ihn sehr beeindruckt. Und der Abimelech hat Abrahams Leben gelesen, wie man einen Brief liest. Genau davor redet auch der Paulus im Neuen Testament. Im 1. Korintherbrief heißt es: Jeder kann sehen, dass ihr selbst ein Brief von Christus seid. Also der Paulus sagt zu den Leuten von der FG Korinth: Hey, ihr seid ein Brief von Jesus. Und das ist ganz spannend, weil eigentlich, wenn wir die Korintherbrief lesen, müsste man sagen: Eigentlich, gell, hätte der Paulus Grund gehabt, zum Schreiben, ihr Korinther, ihr solltet eigentlich ein Brief von Jesus sein, aber so wie ihr euch verhaltet, seid ihr mehr so eine Art Fasnachtszeitung. Ein Witz. Aber nein, der Paulus schreibt, hey, bei allen Missständen, die es da gibt, ihr seid ein Brief von Jesus. Und Missstände hat es einige gegeben. Wenn wir die Korintherbriefe lesen, merken wir, das sind Besoffene beim Abendmahl gewesen. Einer hat mit seiner Stiefmutter im Konkubinat gelebt. Sie haben miteinander prozessiert vor Gericht. Es hat Prostitution gegeben, Götzendienst, Spaltungen. Aber trotz all diesen Missständen haben die Leute können erkennen in dieser Stadt, hey, die Christen, die haben etwas Besonderes. Da hat irgendwie Jesus seine Hände im Spiel. Und auch beim Abraham wissen wir, es hat Missstände gegeben. Er hat zweimal beschissen eigentlich, er hat zweimal Königen angelogen. Einmal der Pharao, einmal der Philisterkönig. Er hat zweimal gesagt, hey, das ist von meiner Schwester, das ist meine Frau. Er hat zweimal beschissen. Hat einmal gedacht, ich muss Gott irgendwie nachhelfen. Gell? Gott verspricht mir einen Sohn, aber es geht nicht vorwärts. Ich muss jetzt die Sache selber in die Hände nehmen. Und man merkt, es war nicht gut gewesen. Und trotz all diesen Missständen merkt der König Abimelech, hey, der Abraham, der hat etwas Besonderes. Da ist ein Gott dahinter, der ihm einfach das Gelingen schenkt. Das hat ihn mega beeindruckt, ja, vielleicht sogar fast beängstigt. Darum hat er gedacht, hey, ich muss unbedingt einen Vertrag schliessen mit dem Abraham. Und wahrscheinlich, wir wissen nicht, wie der Abraham so evangelistisch drauf war. Da über viel von Gott erzählt hat, über evangelisiert hat. Wir wissen es nicht so recht. Wir wissen es nicht. Und trotz allem haben die Leute gemerkt, hey, da ist ein Gott dahinter. Und was der Paulus den Christen in Korinth geschrieben hat, gilt auch für den FG Geist, gilt auch für dich persönlich. Du bist ein Brief von Jesus. Wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, wenn du gemerkt hast, hey, Jesus ist für mich und für meine Schuld gestorben. Und wenn du das Angebot angenommen hast, dann bist du sein Brief. Und ganz egal, ob du jetzt der perfekte Christ bist oder ob du sagst, hey, bei mir gibt es auch Missstände, es gibt Baustellen in meinem Leben. Und Gott sagt, hey, du bist mein Brief. Ein Brief, den alle Leute in der Umgebung lesen können. Ein Brief, den Jesus immer weiter schreibt. Ein Brief, der immer deutlicher von ihm redet. Und wenn der Abimelech Abrahams Leben angeschaut hat, ist ihm aufgefallen, hey, da ist irgendwie ein lebendiger Gott dahinter. Weil seine Götter waren tot gewesen. So Götzenfiguren aus Stein. Aber er hat gemerkt, hey, der Gott, der ist irgendwie lebendig. Das ist ein lebendiger Gott. Und der Abraham hat Gott immer wieder anders erlebt. Er hat Gott als einen lebendigen Gott erlebt. Als einen, der redet. Als ein Gott, der sich immer wieder neu offenbart hat. Und wenn wir die ganze Abrahamsgeschichte lesen, merkt man, Gott hat sich ihm immer wieder neu offenbart. Immer wieder neu gezeigt. Er hat immer wieder eine neue Seite von Gott kennenlernen. Er ist immer wieder neu von Gott berührt worden. Und wenn wir das nachlesen, wenn wir viel Zeit haben und das nachlesen, merken wir, da kommen immer wieder neue Begriffe für Gott vor. Es gibt immer wieder einen neuen Namen für Gott. Wo der Abraham in seiner alten Heimat war, in Ur, hat er zum ersten Mal Gottes Stimme gehört, ist von Gott berührt worden und er hat Gott als Jahwe kennengelernt. Also ein Gott, der existiert, also ein Gott, der einfach da ist, der nicht nur ein toter, stummer Götz ist, also ein Gott, der existiert. Ein bisschen später, als er den Lot befreien konnte, hat er Gott als El Elyon kennengelernt. Er hat gemerkt, Gott ist der allerhöchste Gott. Er musste kämpfen gegen 5 mächtige Könige und er hat gemerkt, Gott steht über all diesen 5 mächtigen Königen. Er ist wirklich der Allerhöchste. Er ist höher und mächtiger als all die anderen Könige und alle anderen Götter. Und als Abraham 99 war, hat Gott sich ihm gezeigt als El Shaddai, als allmächtiger Gott. Er hat sich offenbart und gesagt, deine Frau, Zara, sie wird einen Sohn bekommen. Was menschlich total unmöglich ist, ist für mich kein Problem. Und Abraham hat gelernt, Gott ist allmächtig. Er kann einfach alles. Und als Abraham dann verhandelt hat mit Gott über den Untergang von Sodom, er hat sich eingesetzt für den Lot, für seine Sippe, hat er Gott als Adonai erlebt, als Herr. Er hat gemerkt, Gott ist der Herr über das Leben, über den Tod. Er kann Leben schenken. Das hat er erlebt mit seinem Sohn Isaac, aber er kann auch das Leben wegnehmen. Wenn Gott nach einer langen Zeit von der Geduld einfach muss Gericht halten, dann ist auch er der, der das Leben wegnehmen kann. Und wo dann der Abraham den Bund geschlossen hat mit dem Abimelech, hat er Gott als El Olam erlebt, als ewiger Gott. Der Abimelech hat ja gesagt, gell, du schaust dann gut zu meinen Söhnen, zu meinen Enkel und Urenkel. Und Abraham ist bewusst worden, das, was Gott verheißen hat, du sollst ein Segen sein. Und das gilt nicht nur für mich, sondern das geht über das raus. Gott denkt schon an die nächste Generation, an die übernächste. Gott denkt viel weiter und er hat plötzlich begriffen und gemerkt, dass irgendwie wie verstanden hat, Gott ist ein Gott bis in alle Ewigkeit. Er ist ein ewiger Gott. Und wichtig sind nicht die ganzen hebräischen Namen für Gott. Wichtig ist vielmehr, dass wir merken, Gott ist einfach der, der sich immer wieder neu gezeigt hat. Der Abraham ist immer wieder neu von Gott berührt worden. Und im Psalm 145 heißt es, der Herr ist groß und sehr zu loben und seine Größe ist unausforschlich. Das heißt, Gott ist so groß, wir können immer wieder eine neue Seite von Gott kennenlernen. Wir können immer wieder etwas Neues entdecken. Und als ich auf die Bibelschule gegangen bin, habe ich zuerst gedacht, und nach diesen 4 Jahren weiß ich alles, habe ich keine Fragen mehr. Und plötzlich merke ich, nach diesen 4 Jahren habe ich viel mehr Fragen. Es ist gerade umgekehrt. Ich weiß eigentlich gar nichts und habe viel mehr noch offene Fragen. Und das ist aber auch so genial, zu merken, wie Gott ist. Wir können immer wieder etwas Neues entdecken. Er ist so gross, so riesig. Es gibt so viel zu entdecken. Aber manchmal behandeln wir Gott wie einen toten Götz. Wir haben das Gefühl, ja, wir sind schon viele Jahre mit Gott unterwegs. Wir wissen, wie er ist. Meine Grossmutter hat mir mal gesagt, weißt du, uns kann man halt nichts mehr sagen. So quasi, was? Wir wissen nicht schon alles. Ich denke, ja, Grossmutter, okay. Ich weiß auch nicht, wie du zuhörst in der Predigt, weiß auch nicht, wie du die Bibel lesest. Aber manchmal kommt man so in ein Fahrwasser, wo man den Eindruck hat, wie wir wissen, wie Gott ist. Wir haben schon so viel gehört, so viel gelesen. Wir haben den Eindruck, ja, wir wissen, wie Gott ist. So ein bisschen wie ein starrer Götz. Wir wissen, wie der aussieht, was er für eine Form hat. Wir haben einen Götz, den wir uns selber zurecht geformt haben. Ein Götz, der bequem wird. Aber wir merken dann, der Glaube wird auch langweilig. Ja, für was liest du denn noch in der Bibel, wenn du schon alles weißt, wenn du das Gefühl hast, ja, wir wissen, wie Gott ist. Was wir brauchen, denke ich, ist so eine kindliche Neugier, so ein Forscherdrang. Etwas, das uns sagt, hey, ich will mehr entdecken. Ich möchte neu von Gott berührt werden. Und so bleibt unser Glaube lebendig. Und Gott verspricht es so, er sagt, ihr werdet mich suchen und werdet mich finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Das sage ich der Herr. Und das Versprechen, den Jesus wiederholt, er hat dann gesagt in der Bergpredigt, sucht, so werdet ihr finden. Suchen und ihr werdet ganz neu von mir berührt werden. Und die Frage ist natürlich, was hilft es denn beim Suchen? Was hilft es denn, aus dem Alltagstrott auszubrechen? Und manchmal denke ich, hilft es uns einfach, wenn wir aus dem gewohnten Umfeld rausgehen. vielleicht zu einem christlichen Kongress gehen, zum Beispiel zum Praise Camp, das war zwischen Weihnachten und Neujahr. 5'800 junge Leute waren da und haben Erfahrungen mit Gott gemacht, sind neu berührt worden von Gott. Und jemand schreibt über das Praise Camp, er schreibt da, ich entdeckte, dass das Gebet enorme Kraft hat. Wir hatten zu Hause, gerade vor dem Camp, eine Kuh, die nach dem Kalben nicht mehr aufkam. Nach ein paar Tagen sollten wir diese notschlachten, weil sie auf nichts reagierte. Und am 30. Dezember beteten wir im Praise Camp als Gruppe für die Kuh. Also am 31. Dezember, der Tierarzt kam, sagte er, wie es der Kuh heute geht, sei für ihn jetzt ein Wunder. Und jetzt lebt sie immer noch und es geht ihr schon viel besser. Obschon sie immer noch nicht ganz fit ist, glaube ich, dass es noch kommen wird. Das hat mich extrem ermutigt, für alles zu beten. Auch für das neben dem Camp hat Gott Zeit gehabt. Er hat irgendwie gecheckt, hey, das sind 5'800 Leute und Gott ist da und kümmert sich um alles. Aber gleichzeitig ist er auch im Stall, bei der Kuh, die ihm aufkommt. Er merkt, wow, was für ein Gott. Der andere schreibt, ich ging mit der Einstellung ins Praise Camp, dass ich einfach eine Woche mit Gott unterwegs bin. Aber es war viel stärker. Ich habe ihn so stark wie noch nie erlebt. Durch das kann ich jetzt meinen Glaube richtig ausleben. Danke für alles. Und ich selber als Vorrecht kann ich dürfen 11 Teenager begleiten zum Praise Camp. Die haben mich mitgenommen. Also ich fühle mich sehr geehrt, dass ich dürfen dort dabei sein. Und auch ich erlebe, Gott hat mich berührt. Weil ein Referent hat am Morgen darüber geredet, dass wir oft einfach diese Lüge vom Find glauben. Und er hat gesagt, hey, wir müssen den Gürtel von der Wahrheit anlegen. Sonst stehst du plötzlich ohne Hose da. Und er hat gesagt, hey, lass uns doch eine persönliche Zeit von der Stille haben. Lass uns darüber nachdenken, was gibt es für Lügen, die du glaubst, die du einfach verinnerlicht hast. Und ich bin dann in dieser Zeit daran erinnert worden, ist mir einfach in den Sinn gekommen, es gibt so eine Stelle im 1. Korintherbrief, die heißt, haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister. Lasst euch durch nichts zum richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Und ich gemerkt habe, das ist die Wahrheit. Und die Lüge, die ich oft glaube, ist, ja, es bringt doch alles nichts. Ja, was wollen wir da in dieser FG schauen? Ein kleines Grüppli, ein kleines Land, ein kleines Grüppli. Und die Lichtersteiner, gell, die haben sowieso alles. Meine Villa, mein Porsche, was brauche ich noch? Jesus. Also, was bringt das eigentlich alles? Und ich gemerkt, hey, das ist gar nicht Wahrheit. Das ist eine Lüge. Es ist eine Lüge, dass es nichts bringt. Das ist eine freche Lüge. Und wie Gott mir sagen, hey, und jetzt musst du es auch noch wirklich begreifen. Ich habe dann 2 Tage später jemanden getroffen, einen jungen Mann, beim Praise Camp gsi. Und er hat mir gesagt, und man musste jemanden suchen, den man nicht kennt. Und ich war zufällig da gestanden, er auch. Wir treffen uns unter 5'800 jungen Leuten, treffe ihn und er sagt mir, hey, ich bin bei Live on Stage in Vaduz. Bin ich vorgegangen zum Kreuz. Ich habe gesagt, ich möchte mit Jesus leben. Ich mache jetzt einen Anfang mit Jesus. Und ich habe ihn nachher aus den Augen verloren. Ich habe es schon irgendwie mitbekommen, dass er dort vorgegangen ist. Ich habe sogar mit ihm geredet nachher. Aber ich habe ihn total aus den Augen verloren. Ich habe keine Ahnung mehr gehabt, was weitergegangen ist, was für Konsequenzen die Entscheidung hatte. Und dann treffe ich ihn ausgerechnet hin unter all diesen 5'800 Jugendlichen. Und er sagt mir, hey, und ich bin jetzt da mit einer Gruppe von der FG Sargans. Ich bin nach Basel gekommen und bin mega motiviert, jetzt neu durchzustarten, mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich merke, das ist eine totale Ermutigung. Weil auch in unserer Gemeinde die Leute gesagt haben, ja, jetzt live on stage, ja, was hat das eigentlich genützt? Ja, was hat das eigentlich gebracht? Ist doch alles vergeblich gewesen. Und Gott sagt mir, hey, schau ihn an. Das ist mein handfester Beweis für dich, den ich dir beibringen will. Hey, deine Arbeit ist nicht vergeblich. Was ihr da tun, ist nicht vergeblich. Das ist die Wahrheit und alles andere ist eine hundsgemeine Lüge. Und manchmal kann es ihm einfach eine Hilfe sein, aus dem Alltagstrott auszubrechen. Und es hat übrigens so ganz biblische Wurzeln. Im Alten Testament ist das Volk Israel 3-mal im Jahr immer nach Jerusalem aufgezogen. Das ist ein bisschen mühsam eigentlich, gell, für die Leute. Mit Fuß. Wir müssen nach Jerusalem aufziehen, um miteinander Gott feiern, miteinander Gott erleben. Also so ein Praise Camp ist nicht einfach eine neue Erfindung, sondern ein durch und durch biblisches Prinzip. Und darum verstanden wir auch nicht Kritik, dass man sagt, ja, was ist wieder so ein Event, was soll denn die Eventkultur, was soll denn das? Also merken, es ist ein biblisches Prinzip, dreimal nach der Bibel, gell, darf man seine Ortsgemeinde auch mal verlassen und Gott zusammen mit anderen erleben. Also natürlich, gell, denke ich, wenn jetzt jedes Wochenende denkst, ja, ich muss zu irgendeinem Event gehen, da ist ein Event da, wenn du jedes Wochenende unterwegs bist, glaube, dann ist es deutlich mehr als dreimal. Und 52 Mal, ich glaube, es braucht unbedingt eine fixe geistliche Heimat, einen Ort, wo du regelmäßig bist, wo du Leute hast, die dich kennen, die du kennst, wo du kannst auftanken kannst, ein Ort, wo man Gemeinschaft haben kann, wo man Ermutigung erleben kann, ein Ort, wo du auch kannst deine Gaben, deine Fähigkeiten einbringen. Das braucht es unbedingt, das ist so wichtig. Aber dreimal im Jahr darfst du schon mit gutem Gewissen nach Jerusalem gehen, zum christlichen Kongress losziehen. Das erste Preisgeld ist erst in 2 Jahren, aber die über 25 sind, haben die einmalige Chance, gell? Die dürfen alle, oder soll ich sagen, Preiscamp darf schon junge Leute gehen, aber da dürfen wirklich alle gehen. Es gibt so eine FEG-Konferenz vom 6. bis zum 8. September. Da treffen sich Tausende von FEGler in Sursee zum Thema wirkungsvoll beten, leben, reden. Und ich glaube, das ist schon eine gute Möglichkeit, um neu von Gott berührt zu werden, neue Seiten von Gott zu entdecken. Und hilfreich ist sicher auch, wenn man der eigene Kulturkreis verlässt. Wir sind als Eltern gerade herausgefordert, gell? Unsere Tochter macht jetzt eine Matura, ist dann fertig und sie sagt, hey, ich möchte ein Ausland, eine Zeit im Ausland verbringen, einen Impact-Einsatz machen. Jemand schreibt auf dieser Impact-Einsatzseite, ich war in meinem Impact-Einsatz in Burundi, fasziniert davon, wie Jesus Menschen verbindet. In meiner Zeit dort habe ich viel über mich und Gottes große Liebe gelernt und konnte die Vielfalt des Landes genießen. Und ein anderes Ehepaar, das bei unserer Gemeinde ist, sagt, hey, wir möchten einen Monat auf Papua Neuguinea gehen. Einfach, weil wir den Missionar kennen und dort anpacken. Und ich glaube, es ist manchmal einfach gut, den eigenen Kulturkreis zu verlassen und Gott ganz neu zu erleben. Und es gibt eine geniale Homepage, mission.ch. Es gibt so eine Suchmaschine für Kurzzeiteinsätze. Du kannst angeben, ja, ich möchte gerne eine Woche gehen und möchte gerne auf Afrika gehen und vielleicht noch ein Berufsfeld oder so. Da kann man einen Kurzzeiteinsatz suchen. Also wenn ihr keine Ahnung habt, wenn ihr die Sommerferien verbringen wollt, warum nicht über die Suchmaschine buchen? Das ist sicher eine gute Idee. Wirklich eine geniale Möglichkeit, zu sagen, hey, ich möchte einfach eine Woche oder vielleicht auch 2 Wochen so einen Einsatz machen, um auch Gott ganz neu erleben. Und manchmal tut es einem nur schon gut, eine andere Bibelübersetzung zu wählen. Das kann auch schon eine Hilfe sein, um neu von Gott berührt zu werden. Ein gutes Tool ist auch YouTube. Es gibt dort ganz, ganz viele tolle neue christliche Lieder und es gibt auch Leute, die sprechen. Die werden so von Gott berührt durch ganz neue Lieder. Und bei anderen Ideen geht es in erster Linie darum, einfach zum parat zu sein, zum sagen, ja Gott, ich möchte dein neu erleben, ich möchte neu von dir berührt werden. Ich glaube, entscheidend ist unsere Herzenshaltung, unsere Einstellung, aber nicht die Einstellung, ja, mir kann man nichts mehr sagen. Ich habe jetzt eigentlich abgeschlossen, ich weiß schon alles, sondern nein, so eine kindliche Neugier, so ein Forschungsdrang, ein neues Suchen, und so bleibt unser Glaube lebendig. Und so wird auch das Motto von der FEG Geist ganz praktisch, ich finde es ein geniales Motto, das wir haben, von Gott berührt, zu Menschen geführt. Und der Abraham hat genau das erlebt. Er ist immer neu von Gott berührt worden, immer neue Seiten von Gott dürfen sehen und erleben. Und er hat dann auch erlebt, wie er nicht nur zu Menschen geführt worden ist, sondern plötzlich sind Menschen auch zu ihm gekommen und plötzlich gemerkt, oh, der hat etwas Besonderes und wenn einen Vertrag mit ihm machen. Sein lebendiger Glaube ist gesehen worden. Und der Paulus sagt dir und sagt uns, hey, du bist ein Brief von Jesus. Der Brief Abraham, der ist gelesen worden von einem Philisterkönig, trotz allen Missständen. Und der Paulus sagt zu dir, hey, du bist so ein Brief von Jesus. Durch dich können Menschen in deiner Umgebung etwas von Gott erkennen. Das ist die Wahrheit. Glaubst du das? Und während der nächsten Zeit, wenn wir ein Lied singen oder 2 Lieder singen, hast du die Möglichkeit zu sagen, ja, hey, ich möchte, dass jemand für mich betet. Ich möchte, dass jemand für mich betet, dass ich ganz neu kann Gott erleben. Oder ich brauche einfach eine Ermutigung. Wenn du merkst, hey, das ist dran für mich, dann darfst du gerne einfach aufstehen, darfst hintergehen. Dort ist das Seelsorgeteam mega motiviert, um mit dir reden, mit dir beten. Das ist wirklich eine super gute Gelegenheit. Nutze doch die Gelegenheit und ich möchte jetzt noch mit uns beten. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so ein genialer Gott bist, dass du so gross bist und dass wir jeden Tag dürfen etwas Neues mit dir erleben und jeden Tag dürfen dich neu kennenlernen. Danke, dass du unausforschlich bist und vergib uns, wo wir dich vielleicht in ein Schema gepresst haben, wo wir das Gefühl haben, wir wissen schon alles, wir kennen dich. Schenke uns ganz neu einen Hunger, einen Durst, um dich einfach erleben, um von dir berührt zu werden. Danke, dass du sagst, wir sind ein Brief. Merci vielmals, dass du das so schenkst, dass Leute durch uns dürfen aufmerksam werden auf dich. Amen.